Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Vincent Jahn von Tonic Spaces und Phoenix. Viel Spaß!
Ich glaube, im Zentrum von Kreislaufwirtschaft, auch in ganz vielen anderen Branchen, steht einfach die Frage der Verantwortung. Wer ist verantwortlich dafür, dass Produkte weiter genutzt werden und aufbereitet werden und wieder genutzt werden? Also unsere Vision ist es eigentlich, dass bis 2030 eigentlich jedes Möbelstück mindestens zweimal verwendet wird. Das heißt, wenn es neu verkauft wird, was wie gesagt vollkommen in Ordnung ist, dass es aber sofort auch in einer Art und Weise designt wird und auch verkauft wird, dass eine Wiedernutzung nicht nur im Sinne des Nutzers ist, sondern auch im Sinne des Herstellers und im Sinne der Dienstleister dazwischen. Das wollen wir gemeinsam entwickeln und wollen da helfen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Wir sind heute hier in Episode 301 am 4. März 2025 und starten wieder durch mit unserer neuen Dienstagsrubrik Up and Coming. Ich spreche hier mit Gründern und Gründerinnen über ihre neuen Ideen, über ihre Vorhaben für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt. Bei mir heute ist Vincent Jahn, Founder von Tonic Spaces und Phoenix. Es geht um das Thema nachhaltige Bürotransformation, denn wir alle sind ja, glaube ich, an dem Thema Office mehr oder weniger dran und auch damit verbunden beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir das Büro weiterentwickeln oder sogar neu erfinden und das natürlich bestenfalls auch im Sinne einer Nachhaltigkeit. Und hier kommt also Vincent mit seinen beiden Firmen ins Spiel, die er mit seinen Freunden gegründet hat. Vincent ist erst 24 Jahre alt und hat also wirklich schon einiges auf die Beine gestellt, wie er uns heute im Podcast berichten wird. Es geht also darum, dass Büromöbel neu aufbereitet werden. Ihr müsst sie nicht mehr wegschmeißen, ihr gebt sie Vincent. Sie kümmern sich also darum, dass die komplett wieder erneuert werden. Wir kennen das aus dem Hardware-Bereich. Ja, wenn wir uns ein Tablet oder ein Smartphone holen, gibt es also die Möglichkeit, refurbished Geräte zu ordern. Das ist der Begriff dazu. Und jetzt gibt es also auch das bei dem Büro, also Table as a Service sozusagen. Und wenn ihr auf der anderen Seite euch neue Möbel für eure Offices holen wollt, müsst ihr da auch nicht neu kaufen, sondern könnt also auch diese aufbereiteten Möbel dort ordern. Also eine spannende Geschichte. Es geht um Kreislaufwirtschaft, es geht um das Büro der Zukunft und wir springen da jetzt direkt mal rein. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Vincent heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Schöne Grüße aus Berlin. Danke, dass ich da sein darf, Gabriel.
Freut mich auch sehr. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es geht um das Büro wieder mal und es geht um Nachhaltigkeit und da seid ihr mittendrin. Wir wollen dich natürlich am Anfang erstmal kennenlernen. Dazu gibt es eine schöne Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen möchte. Lieber Vincent, wie würdest denn du meiner 11-jährigen Tochter erklären, was du eigentlich so machst?
Ganz simpel gesagt, kümmere ich mich darum oder versuche ich mal, gebe ich mein Bestes, dass Büromöbel vor der Entsorgung gerettet werden. Das heißt, dass Büromöbel, die eben nicht mehr gebraucht werden, weiterverwendet werden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kanäle, wie das denn passieren kann. Und ich kümmere mich über die Arbeit in zwei verschiedenen Firmen darum, dass sowohl bei Firmen, die Büromöbel haben, die nicht mehr gebraucht werden, dass die weiter genutzt werden. Und bei anderen Firmen, die neue Büromöbel brauchen, die aber nicht unbedingt neu kaufen müssen, sondern auch gebrauchte Alternativen bekommen können.
Man kennt das ja manchmal, wenn man so durch die Straßen geht, da steht ja manchmal so ein alter Bürostuhl. Aber das wird auch im großen Stile so praktiziert, ja. Unternehmen sondern manchmal ihre ganzen Einrichtungen aus und die sind dann aber oft noch gut, offensichtlich.
Definitiv. Also auf beiden Seiten passiert es immer mehr. Ich denke, der erste Teil, den du gesagt hast, von wegen Unternehmen haben Büromöbel, die sie so nicht mehr brauchen. Da liegt der Gedanke sehr, sehr nahe zu sagen, Mensch, ist doch zu schade, die wegzuschmeißen. Und was können wir denn draus machen? Einerseits aus der Nachhaltigkeit, andererseits aber natürlich auch aus einer Kostenperspektive. Da steckt ja ein enormer Wert drin. Egal, ob der jetzt bereits abgeschrieben wurde oder nicht, ist das ja ein Hab und Gut, was auch für andere Leute noch einen Wert entspricht. Und wenn man es wirklich runterbrechen würde, geht es uns eigentlich darum, eine Effizienz zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen. Das heißt, ganz viele Firmen, wenn sie vor einem Umzug stehen, wissen eigentlich gar nicht, wohin damit. Und wir versuchen eben, dieses Bindeglied darzustellen, um neue Alternativen zu finden.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen in deine Story reinschauen, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wo du herkommst und wie dein Weg aussah bis dahin.
Sehr gerne. Also ich bin 24 Jahre jung, bin in Köln geboren worden, so im Jahr 2000 und bin vergleichsweise relativ international aufgewachsen über den Beruf von meinem Vater, der hat bei Bayer gearbeitet und ich bin in Kanada und in Singapur zur Schule gegangen. Mhm. Hab dann mein Abitur aber in Deutschland gemacht und bin dann zum Studium in die Niederlande rübergegangen. Es war für mich so der beste gemeinsame, also der beste Kompromiss, sage ich mal, aus internationaler Erfahrung, aber doch nicht zu weit weg von zu Hause. Und da habe ich auch meine besten Freunde und tatsächlich Mitgründer für Phoenix und Tonic Spaces, so heißen die beiden Unternehmen, kennengelernt. Und habe dann da meinen Bachelor gemacht in Betriebswirtschaftslehre, ganz standardgemäß. Habe dann noch ein paar Praktika gemacht, unter anderem im Fußball beim FC Bayern. Das war eine ganz spannende Station.
Unter Uli Hoeneß noch?
Nee, tatsächlich nicht. Das war unter Olli Kahn. Ja. Mit ihm direkt hatte ich keinen Kontakt als Praktikant. Aber ich war da im Bereich Unternehmensstrategie E-Commerce unterwegs. War eine coole Erfahrung, hat auch sehr viel Spaß gemacht, da mal hinter den Vorhang zu gucken. War dann noch einmal in der Unternehmensberatung. Das war auch spannend, sehr schnelllebig, habe aber sehr, sehr schnell gemerkt und zum Glück zeitgleich mit meinen sehr engen Freunden, dass wir doch sehr, sehr gerne ins Unternehmertum einsteigen würden. Mhm. Der Hintergrund da war, dass wir während der Uni-Zeit schon gemeinsam eine NGO gegründet haben, die heißt IDO. Die gibt's auch immer noch und im Endeffekt ist IDO Bildungsdienstleister für unsere alte Universität und hat einen eigenen Kurs entwickelt, um Studenten mit NGOs zu verknüpfen und eben deren Freiwilligkeitsarbeit zu bewerten und auch in den Bachelor mit einzubeziehen ins Curriculum. Und da haben wir so ein bisschen gemerkt, Mensch, was Eigenes aufbauen, ist anstrengend, aber es ist sehr lohnenswert und es macht auch viel Spaß und die Freiheiten, die eben damit kommen. Und dann haben wir uns vor mittlerweile über 2,5 Jahren dazu entschieden, eine Firma zu gründen. Damals war das Geschäftsmodell oder sogar die Industrie noch nicht 100% klar. Das Einzige, was klar war, ist, dass wir auf den Trend der Kreislaufwirtschaft aufspringen wollten, weil eben die Kombination aus etwas sehr Nachhaltigem, aber auch finanziell Wertvollem, aus demselben Produkt mehrmals hintereinander, also Gewinne beziehungsweise Umsätze zu generieren, das klang so erfolgsversprechend, dass wir uns eigentlich überlegt haben, man muss die Prozesse richtig gestalten und da muss man noch die richtige Industrie finden und gehöriges Glück mit dem Timing haben, aber dann sieht es zumindest von der Geschäftsmodellseite ziemlich gut aus.
Ich hatte hier vor einer Weile den Peter zu Gast, CEO von Mint Architecture aus Zürich, die sich darum kümmern, dass Büros auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft neu interpretiert und neu genutzt werden, weil früher hat man vielleicht gesagt, jetzt reißen wir das Gebäude ab oder reißen alles raus und sie machen sich jetzt also Gedanken, wie man das komplette Bürogebäude also mal neu denkt und neu nutzt. Und den Ansatz finde ich natürlich sehr gut, dass man einfach schaut, wie geht die Geschichte weiter und dass wir so ein bisschen wegkommen von Wegschmeißen und Entsorgen und als ob es dann vorbei sein muss. Ist das aus deiner Sicht auch in der jetzigen Zeit, die natürlich durch Krisen auch geprägt ist, immer noch ein großes Thema oder rudern da auch schon wieder einige zurück bei dem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft?
Lass mich die Frage zweigeteilt beantworten. Ich glaube, der eine Teil ist, Unternehmen merken immer mehr, wie sie in Verantwortung gezogen werden für alle möglichen Themenbereiche. Es geht nicht nur um ihre Produkte, um ihre Lieferketten, um ihre Kunden, um ihre Mitarbeiter, sondern eben auch ganzheitlich betrachtet um ihren Fußabdruck auf diesem Planeten. Und das Büro stellt vielleicht nicht den größten Emittent an CO2 dar, gerade wenn man sich Riesenunternehmen anguckt und die Lieferkette betrachtet. Aber das Büro ist extrem greifbar. Jeder Mensch sitzt mehr Zeit auf einem Bürodrehstuhl pro Tag, als er wahrscheinlich im Bett liegt. Und jeder Mensch saß schon mal am Schreibtisch und kann sich genau vorstellen, wie so ein Produkt hergestellt wird. Und eben zu wissen, Mensch, da kann man ein kreislauffähiges System drumherum setzen. Das ist greifbar und das ist sehr, sehr nah an den Mitarbeitern und auch eben an den Kunden selber. Was das aber auch heißt, ist, dass man weg von dem linearen Modell muss und hin zum zirkulären, was natürlich eine Veränderung betrifft. Und ich glaube, krisentechnisch geschuldet, haben Leute zum Großteil auch zu Recht Angst oder sehr großen Respekt vor Veränderung, was natürlich dazu führt, dass viele Unternehmen sehr vorsichtig sind, wo sie diese Risiken eingehen und wo nicht. ein sehr, sehr großer Teil von unserer Arbeit, eben genau da diese Verantwortung zu übernehmen und auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Ich denke, ein großer Rückenwind ist natürlich, wenn man Kosteneffizienzen darstellen kann. Entweder durch eine Kosteneinsparung, weil gebrauchte Büromöbel immer noch günstiger sind als neue. Oder eben auf der anderen Seite, dass man noch Umsätze generiert aus einem Produkt, was man sonst eher in die Entsorgung gegeben hätte.
Und ihr seid jetzt quasi für die da, die ihre gebrauchten Büromöbel in Anführungszeichen loswerden wollen. Und ihr seid auch für die da, die Büromöbel neu einkaufen wollen. Und neu kann dann eben auch refurbished heißen. Das ist ja das richtige Wort an der Stelle, ne?
Genau, ja, wir nutzen das Wort refurbished. Gebraucht fällt auch immer mal wieder. Wir arbeiten sehr stark daran, das Stigma von gebraucht so ein bisschen zu bereinigen. Ich meine, wir sind immer noch in Deutschland, wo das Wort gebraucht, dann denkt man eher so an die alten Schmuddelklamotten oder so. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Also wir wollen wirklich neuwertige Produkte wieder in den Kreislauf zurückbringen und natürlich da auf die Vorteile darauf eingehen. Sowohl auf der Nachhaltigkeit als auch beim Preis, aber auch bei der Verfügbarkeit. Also ein gebrauchtes Möbel muss nicht durch die gesamte Produktion gehen, bis es verfügbar ist und hat auch keine Lieferzeit von 3 Monaten, sondern kann eben nächste Woche bei dir im Büro stehen.
Und wie können wir uns das ganz konkret dann vorstellen? Also ich habe jetzt, sagen wir mal, noch 30 Bürostühle und hier habe ich noch 10 Schreibtische und die will ich jetzt nicht wegschmeißen, sondern ich bin jetzt irgendwie auf euch gestoßen und dann holt ihr das ab und dann kümmert ihr euch um die Möbel, ja? Und bringt die wieder auf Vordermann?
Kurz gesagt, ja, es gibt natürlich hier und da immer so ein paar kleine Besonderheiten, sage ich mal, die das Modell ein bisschen spannender machen und wo auch natürlich Technologie auch noch eine Rolle spielt. Sag mal so, du hast Möbel, die möchtest du loswerden. Hast du also für dich schon entschieden, bei dir intern gibt es wahrscheinlich keinen Gebrauch. Du findest also die Firma Phoenix.
Ich habe vielleicht die Arbeitsplätze jetzt mit KI ersetzt und habe jetzt so viele Büromöbel übrig.
Genau, gut, da, also was die soziale Auswirkung dessen betrifft, da sind wir nicht aktiv. Aber grundsätzlich kommst du dann auf die Firma Phoenix.
Ja.
Und der erste Schritt ist erstmal überhaupt eine Transparenz zu entwickeln, was hast du überhaupt alles. Bei 30 Arbeitsplätzen ist das relativ klar eindeutig und das weißt du auch. Sobald es aber um ein Unternehmen mit mehreren Standorten geht, wo nicht nur Büromöbel, sondern vielleicht auch Medientechnik, Lichtelemente etc. Teil dessen sind, dann wird es ziemlich kompliziert auf einmal. Gibt jetzt auch nicht den einen verantwortlichen Head of Büromöbel bei den Unternehmen, der sich wirklich darum kümmert. Wenn überhaupt, gibt es so ein paar alte Einkaufslisten, ein paar Lieferscheine, aber viel mehr eigentlich auch nicht. Heißt, der erste Schritt ist eigentlich, dass wir kommen und wirklich erstmal Transparenz über den Bestand schaffen. Das heißt, wir wissen, so und so viele Stücke Büromöbel, so und so viele Tische, so und so viele Stühle gibt es und die stehen an den Orten XYZ. Das ist dann der und der Hersteller, die und die Marke, so weiter und so fort. Der erste Schritt ist, dass wir dann erstmal beraten können und sagen, brauchst du diese Möbel vielleicht nicht doch zukünftig? Oder was wäre, wenn wir die reparieren? Könntest du sie dann weiter benutzen? Das heißt, Wiederverwertung muss gar nicht sein, dass du die Möbel los wirst und verkaufst, sondern eben, dass die Möbel wieder passend gemacht werden für dich. Sobald klar ist, dass du die Möbel so per se eigentlich in deinem eigenen Kontext nicht mehr brauchst, gibt es verschiedene Distributionskanäle, die wir vor der Räumung mit dir besprechen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass du diese Büromöbel steuerfrei und über einen sehr effizienten Weg an deine Mitarbeiter verkaufst. Das heißt, dass deine Mitarbeiter auch etwas Gutes haben. Gerade jetzt in Zeiten Homeoffice, hybrider Arbeitswelt, kann jeder Mitarbeiter mal einen vernünftigen Bürodrehstuhl oder vielleicht sogar auch einen Stehsitztisch gebrauchen.
Ja.
Der andere Weg ist, dass wir die Möbel hauptsächlich an unser Netzwerk an Gebrauchtmöbelhändlern europaweit verkaufen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Räumung, wenn wir kommen, machen wir auch sehr gerne, und diese Büromöbel verpacken und für den Transport räumen, wissen wir schon, wo jedes Büromöbelstück hingeht. Das heißt, wir haben jetzt keine eigenen Lagerflächen oder Kapazitäten, die würden nur vermeintlich höhere Kosten mit sich bringen, was auf der anderen Seite, wenn wir die Büromöbel auch wieder verkaufen wollen, in zum Beispiel ein neues Büro bringen, viele Kosten hinzufügt. Dasselbe mit den Gebrauchtmöbelhändlern machen wir auch auf der Spendenseite. Das heißt, Möbel, für die ein Gebrauchtmöbelhändler kein Geld mehr zahlt, die wollen wir erfolgreich spenden. Arbeiten dann mit verschiedenen Bildungseinrichtungen, NGOs, karitativen Vereinen etc. zusammen. Und das erfolgt natürlich dann auf Anfrage, wie das aussieht. Der letzte Schritt ist eine Entsorgung. Ich glaube, damit kann sich niemand differenzieren oder auch brüsten. Aber es ist eben notwendig, um diesen ganzheitlichen Ansatz zu vertreten und anzubieten.
Man kennt ja auch das Wort refurbished immer mehr aus dem Bereich Unterhaltungselektronik, also Handys, ja. Tablets und so weiter. kriegst du refurbished. Das ist ja mittlerweile schon fast etabliert. Ich glaube, im Bereich Büro muss das sich noch ein bisschen rumsprechen. Deswegen ist es ja gut, dass wir das heute auch mal so ein bisschen thematisieren. Denn oft denken ja Unternehmen, wenn die Büros neu einrichten oder Standorte eröffnen, okay, da müssen wir halt neues Equipment einkaufen. Und da hattest du einen interessanten LinkedIn-Post gemacht, nämlich zur Bundesregierung, die angeblich 100.000 Euro für 26 Konferenzstühle ausgegeben haben und wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen sind, dich mal anzurufen.
Noch nicht, nee, das stimmt, wir arbeiten dran. es gibt jetzt auch eine neue Petition, wo wir auch unterstützen, wo es eben darum geht, den öffentlichen Einkauf oder den Einkauf durch die öffentliche Hand nachhaltiger zu gestalten, wo eine gewisse Mindestprozentzahl an aufbereiteten Produkten auch erforderlich sein wird. Mal sehen, wie das läuft, aber wir sind da sehr zuversichtlich, weil das bei unseren Nachbarn in Frankreich und auch in den Niederlanden schon gang und gäbe ist und ehrlicherweise auch zeitgemäß. Hm. Der Post war natürlich absichtlich etwas sticheln und etwas kontrovers geschrieben.
Sonst funktioniert es ja auch nicht auf LinkedIn.
Das stimmt und es hat auch funktioniert. Die Thematik da ist natürlich, das ist absurd, das sind absurde Summen, mit denen man da spricht. Aber wenn man sich andere Projekte anguckt, gar nicht auf den Staat bezogen, aber auf andere Büromöbel, da steckt auch ein enormer Wert drin. Aber das lassen sich Hersteller, Händler etc. auch gut bezahlen. Ist auch deren gutes Recht. Jeder muss ja sein Geld verdienen und etwas umsetzen können. Die Frage ist ja eben nur, wo und wie wird dieses Budget eingesetzt? Und ich bin jetzt hier auch nicht der Moralapostel, der sagt, alles muss gebraucht und aufbereitet sein. Das würde auch nicht funktionieren, weil um Mitarbeiter wirklich zu motivieren, wieder ins Büro zu kommen, wir sagen bei uns immer, darf das Büro auch nicht nur so wie ein Stromberg-Büro aussehen. Also es muss auch irgendwo eine gewisse Würze mit sich bringen. Und
ein vernünftiger Kaffeeautomat heutzutage.
Auf jeden Fall, dieser alte Filterkaffee. Gut, jeder wie er will, aber wäre nichts für mich. Ne?
Nee, das ist immer interessant, Vincent, wenn ich unterwegs bin für den Podcast und manchmal auch Startups besuche, die zeigen dann immer ganz stolz ihre vollautomatische Maschine oder Siebträger und was es alles gibt. Also so Barista-Stationen sind das eigentlich heutzutage. Und es war früher halt diese Stromberg-Station. Ist also sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich sind die Ansprüche auch gestiegen, klar.
Die Ansprüche sind auf jeden Fall gestiegen. Ich war letztens auch in einem Coworking-Space, da gibt es dann eine Barista-Bar mit einem Barista vor Ort, Vollzeit, der da die Kaffees zubereitet. Ist natürlich cool. Ist eine coole Methode, die Leute dazu zu bringen, sich auch miteinander zu unterhalten, diese Orte der Begegnung zu schaffen.
Ja.
Und gerade in einem Hybridmodell, das ist, glaube ich, wichtig, dass man die richtigen Anreize setzt. Um den Punkt zu Ende zu bringen, was so das Budget betrifft generell. Ich sag mal so, die Orte, die wirklich ein Büro differenzieren für verschiedene Unternehmen, wo du wirklich erkennst, ah, ich bin jetzt hier im Nike Headquarter oder ich bin jetzt bei SoundCloud oder ich bin bei Audi oder so. Das sind eher so die Empfangsbereiche, das sind die Aufenthaltsräume, vielleicht auch ein Teil der Meetingräume. Weißt du, es gibt jetzt neue Bereiche, wo du auch Konferenzen abhalten kannst, wo du Soft-Seating nennt sich das, ne, wo du so diese Lounge-Bereiche wirklich designst und auch wirklich an die Arbeitsprozesse und auch die Kultur des Unternehmens anfügst.
Corporate Furniture mäßig.
Genau. Genau, wo man auch gewisse Individualisierungen vornehmen kann in den Farben der Firma etc. Da lohnt es sich auch in neue Möbel zu investieren. Da gibt's ja auch jetzt nachhaltige Stoffe und Besonderheiten in dem Bereich. Aber ich sag mal so, wenn du dir den klassischen Arbeitsplatz anschaust, aus elektrischem verstellbarem Schreibtisch und Bürodrehstuhl, im Zweifel noch mit einem Rollcontainer dabei, wer weiß, oder den klassischen Konferenztisch mit Konferenzstühlen, der sieht bei einem Audi genau gleich aus wie bei Mercedes. Also ob da jetzt der Tisch ein bisschen größer oder kleiner ist, da gibt's auch Richtlinien, ob der Stuhl jetzt von Hersteller A oder B ist, sieht alles sehr ähnlich aus. Und da liegt ja noch der Großteil des Budgets. Also das sind ja zigtausende Arbeitsplätze in jeder Stadt, die damit ausgerichtet werden. Und was wir im Endeffekt sagen, ist, Mensch, fokussier doch das Budget wirklich auf die wichtigen Sachen, nämlich auf die Entwicklung dieser neuen Büros, auf die Soft-Seating-Bereiche, die wirklich auch einen ausschlaggebenden Unterschied geben für die Mitarbeiter und spart dir im Endeffekt einen großen Anteil der Kosten und insbesondere CO2, wenn es um die vermeintlich weniger differenzierbaren Arbeitsplätze geht.
Was glaubst du denn, wo geht die Reise hin, was das Büro angeht? Das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Einige sagen, jetzt gibt es den großen Rückzug, der ist zumindest ja hier und da auch zu sehen. Andere sagen, das lässt sich nicht zurückdrehen, das Rad der Zeit. Die Menschen wollen im Homeoffice arbeiten oder zumindest hybrid. Dann haben wir natürlich auch das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, Unternehmen müssen irgendwie auch eine Bindung herstellen und Begegnungsorte sind natürlich dafür auch ganz wichtig, auch für die Employer Brand. Also eine große Gemengelage. Wie ist da so dein Blick drauf? Was glaubst du, entwickelt sich da in Zukunft?
Also, um es mir einfach zu machen, beide Extremer werden es nicht. Also eine Welt ohne Büros wird es aus meiner Sicht nicht geben und eine Welt, wo alle wieder zu 100% vor Ort arbeiten und in Laufdistanz oder zumindest Fahrtdistanz vom Arbeitgeber entfernt leben, wird es auch nicht geben. Die Unternehmen werden sich sehr wahrscheinlich irgendwo in einem Hybrid mengen und dann wird es ein paar Unternehmen geben, für die es Sinn ergibt, an einem der Extremer zu sein. Es gibt viele Agenturen, Startups und so weiter, die machen Remote First und sichern sich damit natürlich Zugang zu Top-Talenten global. Genauso gibt es andere Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, letztens glaube ich gab es bei Amazon so eine große News oder auch bei der Allianz, wo gesagt wird, Mensch, es soll jetzt strenger wieder vor Ort gearbeitet werden.
Ja, ja.
Auch das ist in Ordnung. Ich glaube, das kommt ehrlicherweise gerade bei den großen Unternehmen aus einem großen Teil von Angst und auch einer gewissen Sorge um Kontrollverlust. Dass eben gesagt wird, Mensch, Deutschland geht's zurzeit wirtschaftlich wirklich nicht sehr gut. Du hattest ja letztens den Podcast mit dem Raphael. Liebe Grüße an der Stelle. Wir kennen uns auch. Und er hat natürlich auch erzählt, also von nichts kommt nichts irgendwo und eine gewisse Produktivität muss da sein. Ja. Ob die 4-Tage-Woche die richtige ist, weiß man nicht. Aber eben, also um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Corona-Pandemie hat eben gezeigt, was möglich ist, kulturell und auch arbeitstechnisch mit einem Hybrid. Viele Unternehmen sind aber mit den Prozessen nicht hinterhergekommen, um eine wirklich hybride Arbeitsmöglichkeit zu ermöglichen, wo gewisse Kontrolle oder Produktivität auch von Arbeitgeberseite erwartet werden kann, gleichzeitig aber auf die individuellen Bedürfnisse von Arbeitnehmerseite eingegangen wird. Und wie es immer so ist, wird es sich irgendwo eintarieren. Aber die Kurzantwort ist, es wird ein hybrides Modell sein und die Büros werden vermeintlich weniger wie Büros aussehen. Und ich war letztens auf einem Panel bei Designfunktion und da hat ein Freund, der Piotr von De Winder Architekten, genau, es war in Berlin beim Ralf, und der Piotr von De Winder Architekten hat gesagt, also er möchte eigentlich nur noch Büros designen, wo der Schreibtisch nicht mehr existiert.
Okay.
Das würde mir jetzt in gewisser Art und Weise im Geschäftsmodell ein bisschen fehlen, aber ich glaube generell, dass sich die Bürowelt dahingehend verändern wird, dass sie anders aufgestellt ist, wohingegen früher es Einzelbüros gab, mit jeder eigener Schreibtisch oder Chefbüro und etc. Und es jetzt sehr offen, inklusiv gestaltet ist und so weiter. Ich glaube, es wird mehr noch in die Richtung gehen, wo man wirklich nach dem Activity-Based Working unterwegs ist und sich überlegt, welche Aufgaben kann ich eigentlich von zu Hause machen, wie wird das Homeoffice eingerichtet und wozu lohnt es sich wirklich ins Büro zu gehen.
Wie sieht denn dein Büro aus? Wie hast du dir das konfiguriert, dass du gut arbeiten kannst?
Das ist eine sehr gute Frage. Mein Büro ist tatsächlich witzigerweise das Büro von einem unserer Kunden, denn ich sitze selber auch in einem Coworking Space hier im W3 Hub in Berlin. Den haben wir komplett mit gebrauchten Büromöbeln möbliert und wir haben hier so ein kleines extra Büro für unsere Firmen, wo wir drin sitzen. Besteht aus einem ergonomischen Bürodrehstuhl und einem elektrischen verstellbaren Schreibtisch mit einer schönen Schreibtischlampe auch dabei und da kann ich super sitzen. Nachmittags fahre ich den Schreibtisch einmal hoch, um ein bisschen gegen das Nachmittagstief anzukämpfen. Aber das ist es im Endeffekt. Und was uns sehr, sehr gut tut hier, ist, dass wir verschiedene Telefonboxen haben, von denen wir ungestört Meetings abhalten können, auch in ausreichender Kapazität. Das ist nämlich auch immer so eine Frage. Nachhaltig ist ja auch immer nur, wenn es bedarfsgerecht ist. Also zu viele Telefonboxen bringen es nicht, zu wenige erst recht nicht. Und ich sitze jetzt gerade in einem Meetingraum, der technisch auch super ausgestattet ist, auch mit ein bisschen Akustik im Hintergrund. Und von hier aus lässt es sich sehr, sehr gut arbeiten.
Zum Thema Coworking Spaces hast du ja auch was kürzlich geschrieben und hast da das Handelsblatt zitiert, die wiederum auf den Bundesverband für Coworking Spaces war es, glaube ich, hinweisen, der gesagt hat, es könnte sein, dass bis 2029 sich die Anzahl der Coworking Spaces halbiert. Rechnest du damit?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also was wir so oder so schon sehen, ist, dass da auch eine gewisse ja, also eine gewisse M&A-Aktivität vorliegt, ne? Also die Coworking Spaces, die gut funktionieren, die mitgliederzentriert arbeiten, die auch wirtschaftlich zentriert arbeiten, wo sie sich differenzieren können, die werden weiter wachsen. Es gibt ja auch ganz klar den Trend, dass auch große Unternehmen, obgleich sie auch eigene Büroflächen haben in einer gewissen Stadt, auch gewisse Kapazitäten an Coworking Spaces untermieten, um Mitarbeitern eben noch eine dritte Option zu geben zwischen Büro und Zuhause. Ob die Zahl sich wirklich halbiert, das halte ich für relativ pessimistisch. Ich glaube nicht dran. Dass sich aber definitiv was in dem Markt verändert und dass große, kleinere aufkaufen, die erfolgreich sind und sich gut differenzieren, das glaube ich alle Male. Und meine, nicht ohne Grund schreibe ich auch über Coworking Spaces. Wir haben jetzt gerade neulich auch in Berlin, in Neukölln einen weiteren eingerichtet. Das war ganz interessant, weil es ging primär gar nicht unbedingt um die Nachhaltigkeit. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr gutes Verkaufsargument und natürlich bieten wir das immer direkt mit an, auch mit einer CO2-Einsparung etc. Viel wichtiger war allerdings die Verfügbarkeit, dass man die Möbel möglichst schnell liefern konnte und im Zweifel den Coworking Space auch 2 Monate früher aufmachen kann. Und dass man auch überlegen kann, Menschen flexibles Mietmodell anzubieten, um auch mal zu sehen, wie viel denn wirklich von den Büromöbeln, gerade von so Telefonkabinen etc., monatlich genutzt werden, ob nicht noch ein paar weitere gebraucht werden oder nicht.
Table as a Service.
Genau, so sieht das aus. Und das bieten wir genauso mit an, natürlich je nachdem mit der Laufzeit etc., aber generell glaube ich, wird es dazu führen, dass Coworking Spaces sehr flexibel aufgestellt sein müssen und sich durch irgendetwas Besonderes differenzieren. Der Coworking Space in Neukölln, der hat jetzt einen Pool auf dem Dach. Ob es das sein muss, weiß ich nicht, aber zum Beispiel auch ein Fitnessstudio
Ist
dabei
nicht
und
schlecht.
auch ein Podcaststudio.
Oder eine Eistonne.
Eistonne wäre auch cool, das habe ich noch nicht gesehen, aber
Ich auch noch
gebe
nicht.
ich direkt mal so weiter. Eine gewisse Verspieltheit, glaube ich, gehört auch mit dazu. Also ich glaube, die Arbeitswelt war lange genug sehr ernst und steril. Man muss es nicht ins Lächerliche ziehen. Ich war jetzt, es gab ein Bällebad in dem alten Coworking Space, in dem ich gearbeitet hatte. Ob man da jetzt reinspringen muss oder nicht, weiß ich nicht, aber
Ja, da sitzt ja dann niemand drin, ne? Also ich hatte auch kürzlich eins
ja.
gesehen in den Büros der Star Finanz. Das ist so der Innovation Hub der
Ja.
Sparkassenfinanzgruppe. Die sind in Hamburg, in Hammerbrook, und die hatten auch ein großes Bällebad, in das ich natürlich sofort reingesprungen
Ja.
bin, so wie es sich gehört, für ein Foto. Aber sonst sitzt da eigentlich keiner drin. Also das ist aber auch interessant, dass sich das so als Büroklischee gehalten hat, das Bällebad.
Ja, also ich sag's mal so, also ein gebrauchtes Bällebad wird es bei uns im Portfolio definitiv nicht geben. Gut, als Marketing-Effekt soll man nutzen, was man hat, so, ne? Aber ich denke, also wie gesagt, generell, ich glaube, es geht darum, sich zu differenzieren, den Mitgliedern wirklich was Besonderes zu bieten. Und natürlich ist es ein anspruchsvolles Geschäftsmodell, in Innenstadtnähe teure Gebäude zu mieten oder teure und spannende Gebäude anzumieten und diese dann eben auch so aufzubereiten, dass es für die Mitglieder schmackhaft ist und dann auch die Mitglieder anzuziehen. Also Hut ab vor jedem Coworking Space, der das erfolgreich macht und der sich da ausreichend differenziert. Ich halte das für eine Herausforderung.
Was ist denn deine größte Herausforderung als Gründer und Chef und jemand, der das Business weiterentwickeln möchte?
Es gibt ziemlich viele. Ich glaube, was nicht einfach ist, ist als vergleichsweise junges Unternehmen zu sehr großen Kunden zu gehen und sehr großen auch Einkaufsabteilungen und wirklich von einem Umdenken zu überzeugen. Es wird immer Ansprechpartner geben, bei denen man offene Türen einrennt, wo man sagt, Mensch, ich habe mir das schon 5-mal gedacht und das wäre doch wirklich was Tolles. Aber wirklich zu überzeugen, hey, dieser von uns aufbereitete Bürodrehstuhl, der im Zweifel 5 Jahre alt ist, wo wir selber die Gasfeder ausgetauscht haben, also den 5 Sternen am Fuß poliert haben, neue Rollen dran gemacht haben, der ist faktisch genauso gut wie ein neuer, kostet aber nur die Hälfte und du kriegst den jetzt von uns anstelle von einem der größten Hersteller zugeliefert mit eigener Garantie. Das ist wirklich nicht einfach. Was wir, glaube ich, relativ erfolgreich machen, ist, dass wir mit Phoenix ein Problem für große Unternehmen lösen, wo sie selber nicht wirklich wissen, wo sie anfangen sollen. Also wir reden davon, dass wir Standorte mit mehr als 2.500 Arbeitsplätzen vor Ort gänzlich räumen, den maximalen Anteil von den Büromöbeln weiterverwerten, eine CO2-Statistik aufstellen und eben die gesamte Logistik abwickeln. Das ist erstmal einfacher im Verkaufsgespräch, weil wir wirklich ein Problem lösen, was so per se nicht wirklich viele andere lösen können. Dann aber mit diesem gewonnenen Vertrauen und mit der Geschäftsbeziehung, die sich dadurch entwickelt, zum Einkauf zu gehen und sagen, wir sind jetzt dasselbe Team wieder, wollen jetzt aber zum Beispiel von der Büroauflösung, die wir 20 Kilometer nördlich gemacht haben, gewisse Aufbereitungsprozesse anbieten und diese Stühle wieder an euch verkaufen. Das klappt dadurch dann ein bisschen einfacher. Aber ich denke, dieser Weg hin, dieses Vertrauen zu entwickeln, das ist eine Herausforderung. Und dieses Vertrauen zu geben, diese innere Sicherheit, dass was Neues nicht unbedingt risikoreich sein muss, sondern wirklich lohnenswert sein kann. War eine lange Antwort, aber ich glaube.
Ist aber rübergekommen und du bist ja auch noch ein sehr junger Gründer.
Ja.
Mich würde mal interessieren, was ältere Unternehmen vielleicht von jungen Gründern lernen können und umgekehrt.
Also umgekehrt sehr, sehr viel. vielleicht der erste Schritt oder das erste, was man, und das möchte ich gar nicht auf mich beziehen, sondern auf unser Team. Wir sind ein Gründerteam von vier sehr engen Freunden, alle im ähnlichen Alter. Ich glaube, ich bin tatsächlich doch noch der Jüngste, aber wir sind alle 24 bis 27 Jahre alt. Und ich glaube, was man bei uns gut sehen kann, ist ein sehr gesunder Pragmatismus. Dass man nicht überlegt, wie wäre es in dem perfekten Szenario, weil es das perfekte Szenario selten bis nie gibt, sondern wirklich die Frage, was muss passieren und wie kann ich das, was passieren muss, in maximal einem Viertel der Zeit hinbekommen. Die Antwort wird nie sein, dass man es auch in einem Viertel der Zeit hinbekommt, aber zumindest dieses Mantra zu haben und diese Zielsetzung, das glaube ich, davon können sich viele was abgucken und auch was lernen. Ich glaube, was wir definitiv lernen können von größeren Unternehmen und Unternehmern, ist ganz klar das Thema, dass man Prozesse neu denkt, skalierbar aufsetzt, dass man überlegt, wie kreiert man besondere Sicherheiten? Wie kann man diese auch sehr gut kommunizieren? Ich glaube, etwas, was viele junge Gründer, womit sich viele junge Gründer konfrontiert sehen oder was eine Herausforderung ist, ist wirklich die Kommunikation nach außen. Man ist immer so in einem Tunnelblick verhangen, so nach dem Motto, jeder muss doch wissen, was ich mache. Ich verbringe ja jeden Tag 12 bis 14
also
Stunden
ich weiß
nichts,
es, ne?
mit nichts anderem.
Solltet ihr es auch wissen, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und ich glaube, die einfache Kommunikation nach außen, das ist, glaube ich, etwas, da versuche ich jeden Tag dran zu arbeiten und ich sehe jeden Tag, wie viel ich da noch vor mir habe. Mhm. Aber da ist wirklich etwas sehr, sehr Geniales dran, wenn man etwas sehr, sehr simpel erklären und vorstellen kann. Und ich denke, das kann man definitiv lernen bei großen Unternehmen, wo natürlich auch noch fairerweise andere Ressourcen vorhanden sind. Aber ich glaube trotzdem, dass das erfolgsentscheidend sein wird.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein?
Zeitblocken. Wir haben bei uns in der Firma, hat einer meiner Mitgründer etabliert, danke ihm dafür, dass wir gewisse No-Call-Perioden haben, wo wir morgens, meistens vormittags, für anderthalb bis zwei Stunden Blocker in unsere Kalender packen, wo gesagt wird, hier ist Deep-Work-Phase, wo wirklich viel ausgearbeitet wird, wo an Verträgen geschrieben wird, wo vielleicht eine Strategie entwickelt wird etc. Und dass man die Calls versucht zu blocken dann für nachmittags und dass man da sich die Zeit vernimmt. Das hilft sehr. Das ist aber auch immer nur bedingt möglich. Das ist immer so das Idealszenario. Ne? Also wenn jetzt ein Kunde anruft, dann ruft er jetzt an und im Zweifel musst du springen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und sonst, was mir sehr hilft, ist abends abzuschalten, ist Sport. Also wir sind ein sportliches Unternehmen. Wir geben auch allen Mitarbeitern eine Urban Sports Mitgliedschaft. Das ist uns extrem wichtig. Aber wir haben auch extrem viel Spaß am Sport. Sind auch sehr kompetitiv bei uns im Team. Spielen auch gerne mal Tischtennis oder Kicker etc. Aber Sport zum Abschalten von Kopf und Körper, das ist super und hilft auch dabei, dass man besser schläft.
Was habt ihr euch noch vorgenommen? Wo würdet ihr gerne in 5 Jahren sein?
Also unsere Vision ist es eigentlich, dass bis 2030 eigentlich jedes Möbelstück mindestens 2-mal verwendet wird. Das heißt, wenn es neu verkauft wird, was ja wie gesagt vollkommen in Ordnung ist, dass es aber sofort auch in einer Art und Weise designt wird und auch verkauft wird, dass eine Wiedernutzung nicht nur im Sinne des Nutzers ist, sondern auch im Sinne des Herstellers und im Sinne der Dienstleister dazwischen. Das ist die Vision und wir wollen natürlich tatkräftig dabei unterstützen und dabei sein und am besten inmitten dessen, ne? Und dass wir auf Basis von starken Partnerschaften, sei es mit Architekten, die neue Büros designen und direkt auch den Reuse-Gedanken von Produkten mitbringen, Fachhändler, die auch Reuse-Produkte mit in ihr Portfolio übernehmen oder auch Hersteller, die mit uns gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie man denn Produkte aufbereiten kann, Das wollen wir gemeinsam entwickeln und wollen da helfen.
Vielleicht letzte Frage. Wie beschäftigt dich und euch das Thema KI bei eurer Arbeit?
Also ich glaube, jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer, der sagt, es beschäftigt mich nicht, der sollte nochmal seine Hausaufgaben machen und sich anschauen, weil im Zweifel wird selbst die Antwort, die ich dir jetzt geben kann, nicht ausreichend sein, weil sich jeden Tag so viel mehr entwickelt und so viel wichtigere Themen da existieren und so viel Potenzial auch dahinter steht. Wir sehen KI als enormen Hebel für uns, um unsere Prozesse, gerade die technischen Prozesse, effizienter umzusetzen. Gerade wenn es darum geht, eine digitale Bestandsaufnahme zu machen, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, dass man mit Bilderkennungssoftware arbeitet, die dann das menschliche Eingreifen später minimiert und die direkt auch schon an unseren Marktplatz angeschlossen ist, um gewisse Preise aufzurufen und anzubieten. Da sehen wir zurzeit den größten Nutzen und das entwickeln wir auch gerade, um das eben anfänglich umzusetzen. Ansonsten für Prozesse intern, sei es für eine Stellenanzeige zu draften, sei es für den ein oder anderen LinkedIn-Post, eigentlich schreibe ich die alle selber, aber um mal Inspiration zu bekommen etc., um eben Prozesse zu entwickeln. Ja. Wie ist es bei dir? Nutzt du viel KI?
Ich liebe ja Perplexity AI, das ist so mein Go-To-Tool. Ich schaue mir viel an, ich probiere viel aus und finde auch gerade das Thema AI-Agents extrem spannend. Also vielleicht binden wir ja irgendwann KI als Teammitglied ein in unser Team und lassen uns da gewisse Jobs einfach abnehmen. Und deswegen glaube ich auch, es wird in allen Branchen relevant sein, wenn es nicht schon ist. Und deswegen frage ich natürlich auch immer nach, wie das so unterschiedlich auch eingesetzt und genutzt wird. Wichtig ist natürlich eine gewisse Offenheit, auch eine Experimentierfreude und ein Optimismus natürlich. Und insofern ist, und es passiert jeden Tag was Neues. Gestern gab es schon wieder ein Update von ChatGPT. Dauernd, man kommt eigentlich schon fast nicht mehr hinterher. Ja, Vincent, vielen Dank für das Interview und dass du uns mal vorgestellt hast, was ihr so macht. Hast du noch letzte Worte, die du mit uns heute teilen möchtest?
Erstmal danke an dich, Gabriel. Ich finde den Podcast, den du hier machst, mit dem Konzept dahinter super. Es passt genau zu dem, in die Richtung, in die wir auch gehen wollen oder für die Zukunft, zu der wir beitragen wollen. Also erstmal großes Danke da. Also wir überlegen im Team natürlich immer auch philosophieren gerne drüber, was wollen wir eigentlich wirklich mit diesem Unternehmen erreichen? Und ich denke, kommerzieller Erfolg steht natürlich auch im Vordergrund, weil kommerzieller Erfolg heißt ja, dass das Geschäftsmodell funktioniert und dass das Umdenken, zu dem wir anregen wollen, auch greift. Aber wir kommen immer wieder zurück zu diesem Thema Verantwortung. Heißt jetzt gar nicht, dass wir die Großen sind, die Verantwortung übernehmen wollen. Aber ich glaube, im Zentrum von Kreislaufwirtschaft, auch in ganz vielen anderen Branchen, steht einfach die Frage der Verantwortung. Wer ist verantwortlich dafür, dass Produkte weiter genutzt werden und aufbereitet werden und wieder genutzt werden? Und die Antwort kann sein, es ist der Hersteller, weil der das Produkt designt hat und anbietet. Es kann sein, es ist der Käufer oder der Nutzer, weil er dann im Besitz des Produktes ist. Es kann auch sein, es müssen Dienstleister sein, die von irgendwem entweder neu gegründet werden, wie das bei uns der Fall ist, oder eben von bestehenden Marktteilnehmern aufgebracht werden. Und ich will gar nicht sagen, die Antwort ist, wir sind verantwortlich und gibt uns die Produkte. Aber ich glaube, diese Fragestellung ist immer ganz wichtig. Und wenn man sich die Frage stellt, ist egal, welche Antwort bei rauskommt, eigentlich schon mal der richtige Schritt. Und da wollen wir natürlich weiter zu anregen.
Cool. Wir hauen alles in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Vielen Dank, dass du da warst. Euch weiterhin alles Gute.
Mach's gut, Gabriel. Ciao, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode New Work Chat Up and Coming. Wenn auch ihr mit eurem Startup oder eurer Agentur oder Beratung die neue Arbeitswelt mitgestaltet mit neuen Ideen und hier diese Story mal in diesem Podcast erzählen wollt, dann schreibt mir doch gerne mal. Geht dazu am besten auf meine Seite gabrielrath.com oder kontaktiert mich über LinkedIn. Dazu findet ihr natürlich alle Links in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, bitte sagt's weiter. Schreibt eine kurze Rezension und lasst uns den New Work Chat Podcast in 2025 noch größer machen. Ich bin demnächst auf dem Podcast Festival Leipzig Lauscht. Wenn ihr Bock habt, habt, kommt vorbei. Den Link gibt's in den Shownotes. Und Ende März bin ich in Hamburg auf der Zukunft Personal mit einer Keynote, einer ganz neuen, die ich entwickelt habe. Auch da können wir uns gerne treffen auf einen Kaffee. Wenn ihr mögt, dann können wir auch gerne zusammenarbeiten. Ihr könnt als Podcast-Werbepartner mit an Bord kommen. Ihr könnt mich als Speaker oder Moderator buchen für eure Veranstaltung. Und ihr könnt mit mir gemeinsam über euer Storytelling sprechen und es verbessern. Freue mich, von euch zu hören. Viele Grüße aus Rostock City und wir hören uns dann Freitag zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.